Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um Ganzheitlichkeit, die Balance im Leben und das allgemeine Wohlbefinden von euch und uns geht. Vor den Mikrofonen begrüßen euch in dieser Woche auf altbekannte Art und Weise. Auf der einen Seite, ich bin Stefan, ich bin Softwareentwickler aus Berlin und mir gegenüber sitzt...
Hallo, ich bin Max, komme auch aus Berlin, bin studierter Sportwissenschaftler und Historiker. Unterrichte diese Fächer auch an der Schule und bin Trainer, Entwicklungsbegleiter, können wir so ein bisschen sagen. Und würde sagen, noch relativ jung.
Noch relativ jung. Gutes Stichwort. Dankeschön. Es geht nämlich heute um das Gegenteil, Altern. Wir wollen uns in dieser Folge mal ein bisschen damit beschäftigen, was passiert eigentlich im Alter? Was ist das Alter? Wie verändern wir uns? Was müssen wir vielleicht beachten? Und einfach gesundheitlich, ganzheitlich mal schauen, was passiert da? Auf was können wir uns vielleicht alle einstellen? Oder wie können wir das verstehen, was gerade bei uns direkt passiert, wenn wir bereits schon alt sind?
Und vor allem, was muss man entsprechend verändern? Weil unsere Tipps in der Regel vielleicht auch präventiv eher schon früher ansetzen, ganz oft.
Wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen erzählt darüber und du hast einen wundervollen Satz gesagt, finde ich. Und zwar hast du gesagt, im Alter funktioniert der Körper anders. Oder Körper ist im Alter anders, glaube ich, die Wörter. Das würde ich gerne mal ein bisschen weiter vertiefen. Inwiefern ist denn der Körper bitte anders im Alter? Ich bin noch im gleichen Körper oder lege ich den ab?
Genau. Also biologisch funktionieren einfach bestimmte Sachen auf einmal anders als in jungen Jahren. Es ist zum Beispiel einfach so, dass zum Beispiel hatten auch mal eine Folge über Entzündung. Ich hoffe, man kann sich vielleicht erinnern, Entzündungen brauchen wir, aber zu viele und zu lange ist ungünstig, ist immer so ein Treiber von Krankheit. Und die nehmen im Alter leider zu in der Regel, sodass wir also eher betroffen sind im Alter von chronischen Krankheiten, abnehmender Immunabwehr. Das ist ja ganz oft bei ganz vielen schweren oder chronischen Krankheiten ist immer ein Risikofaktor das Alter, also höheres Alter. Weil zum Beispiel halt diese Entzündungsreaktion zunehmen, auch unser Gehirn verliert zunehmend an Substanz im Alter. Wir haben eine langsamere Reizweiterleitung und bestimmte Hormonproduktionen nehmen ab. Also zum Beispiel so Klassiker Testosteron, Östrogen hat man bestimmt schon mal gehört, als die Geschlechtshormone, Wachstumshormone und so weiter, die nehmen sozusagen in der Produktion ab. Und das hat natürlich wieder großen Einfluss auf unseren Energiehaushalt, auf unseren Stoffwechsel, auf unsere Muskelmasse. Wir haben ja auch schon über Muskeln mal als gesundheitswichtig gesprochen, sodass wir dann im Prinzip zum Beispiel auch dadurch Sarkopenie haben, also den altersbedingten Muskelabbau. Damit nimmt in der Regel auch die Knochendichte ab. Und auch unsere inneren Organe arbeiten in der Regel im Alter weniger effizient, können deswegen zum Beispiel schlechter, weil auch langsamer entgiften, was unser Körper tagtäglich tut. Und wenn wir mal auch auf Herz-Kreislauf-Geschichten gucken, werden zum Beispiel unsere Gefäße einfach mit der Zeit etwas starrer und dadurch anfälliger für Schäden. Und deswegen ist letzten Endes Altern ein Hauptrisikofaktor für ganz viele Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel auch Krebserkrankungen oder ähnliches. Und das ist halt irgendwie das Ergebnis logischerweise von Verschleiß, von genetischen Programmen, dass es einfach so quasi so vorprogrammiert ist und von Umwelteinflüssen und Verhaltensweisen letzten Endes.
Mit Umwelteinflüssen und Verhaltensweisen kann man das beschleunigen oder abbremsen? Oder ist es tatsächlich...
Ja, also beides, ja.
Ja. Es ist keine Ursache in dem Sinne, sondern es ist mehr so eine Interaktion damit.
Genau. Okay. Ja, es ist ein Modulator.
Sehr gut. Wenn man jetzt sagt, man kann sich weniger entgiften und man ist ein bisschen schwächer, weil die Muskelmasse abnimmt und so weiter. Was sind denn dann tatsächlich die die Dinge, die dann nicht mehr so gut funktionieren. Also ich kann mir vorstellen, okay, wenn ich stolper, dann falle ich halt hin, anstatt mich irgendwie abfangen zu können, weil der Muskelapparat langsamer oder nicht mehr so stark funktioniert. Dadurch habe ich mehr Verletzungen. Wenn die dann auch noch weniger schnell heilen, ist das alles irgendwie ziemlich nervig. Ist das damit gemeint oder gibt es da noch weitere medizinische Dinge, die aus diesen Sachen wie zum Beispiel dem langsameren Entgiften oder dem Abnehmen von Hormonen oder Wachstumshormonen resultieren? Also was, so, das sind jetzt mehr, für mich sind das so Dinge, die passieren im Körper. Was hat das für Auswirkungen?
Na, Auswirkungen sind sozusagen, dass die, die Krankheiten letzten Endes zunehmen. Das ist ja das.
Ach so.
Und ich sozusagen näher an den Tod komme, letzten Endes.
Ja.
Das sind letzten Endes die Auswirkungen. Also im Detail natürlich jedes Einzelne wieder für sich, ne?
Ja.
Also, dass im Prinzip, wenn mein Gehirn an Substanz verliert, sozusagen ich kognitiv Nachteile habe, insofern dass also meine Bewegungssteuerung, Gedächtnisleistung, kognitive Verarbeitungsprozesse schlechter werden, weswegen ja auch sowas wie Demenz zum Beispiel dann auftreten kann. Langsamere Reizweiterleitung, hast du schon gesagt. Ich kann also schlechter auf Unvorhergesehenes wie Stolpern reagieren, weil meine Reaktion ist dann einfach langsamer, wenn die Reizweiterleitung langsamer ist, falle eher hin. Dann kann ich mich schlechter abfangen wegen der abnehmenden Muskulatur und mein Knochen bricht schneller, weil die Knochendichte abgenommen hat, zum Beispiel. Dann funktionieren die Organe schlechter, können weniger entgiften, können also auch schlechter heilen, sind sozusagen mehr am Arbeiten, sodass es zum Beispiel auch bei Entzündungsreaktionen wird wieder auch wahrscheinlicher, dass ich ein Gewicht zunehme. Es ist also schwieriger, das Gewicht zu halten. Ich bin weniger aktiv, weil meine Muskelmasse vielleicht nachlässt und ich länger regenerieren muss. Dadurch habe ich wieder diese Effekte von Bewegung, positiven Effekte weniger. Meine Gefäße werden starrer. Das heißt, also es kann sein, dass also die Herz-Kreislauf-Krankheitsrisiko nimmt zu, weil es zum Beispiel sein kann, dass durch diese starren Gefäße sich eher Plaques bilden oder ich Gefäßschlüsse oder Gefäßschädigungen habe, sodass im Prinzip ich an der Stelle wieder das Risiko steigt.
Ja.
Kann man das ungefähr so vielleicht?
Ich glaube, ich verstehe, ja genau. Am Ende sozusagen wirst du immer kranker. Und das, also diese Veränderungen sind sozusagen die Ursache dafür.
Ja.
Und welche Krankheit dann du am Ende kriegst, kommt dann drauf an, was genau passiert.
Genau.
Aber es wird einfach sehr viel wahrscheinlicher, dass du irgendetwas von diesen Dingen kriegst, weil man sich halt nicht die ganze Zeit im sterilen Nichts aufhalten kann, ohne, ohne Viren sozusagen aufzunehmen.
Ja, nicht nur Viren, also auch sozusagen, es sind ja auch andere
Dinge.
Einflüsse und interne. Und als junger Mensch regeneriert man es schneller weg und hat eine höhere Toleranzgrenze an der Stelle, um das auszugleichen.
Okay, verstehe. Und warum?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, warum das eigentlich so ist.
Ja.
Und habe mal so ein bisschen auch nachgedacht und auch ein paar Sachen gelesen. Und also die erste Sache, die man vielleicht mal sagen kann, die ja am ehesten zu unserem Podcast auch so ein bisschen passt. Wir wollen ja ein präventiver Lebenstier-Podcast so ein bisschen sein, ne? Also Tipps geben, wie kann man möglichst lange gesund sein einfach. Und da ist zum einen zu sagen, dass im Prozess des Alterns sich unsere negativen Verhaltensweisen natürlich summieren, beziehungsweise also nicht nur summieren, eher kumulieren.
Okay.
Ja, also, weil ich einfach, wenn ich negative Verhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum, solche Sachen, das waren jetzt so die typischsten, ne? Wenn ich die natürlich über sehr lange Zeit mache, dann sind die Auswirkungen davon, werden sozusagen immer größer. Bis dann irgendwann es ausbricht, eventuell, dass ich eine Krankheit habe, weil ich halt immer mehr Giftstoffe zum Beispiel beim Rauchen über eine lange Zeit aufnehme. Als wenn ich jetzt 2 Wochen rauche, so als Beispiel.
Ja.
Also Und je mehr das natürlich sind an ungesunden Verhaltensweisen, die sich so, desto eher schlagen sie im Alter dann sozusagen auch wirklich in eine Krankheit um, sozusagen. Ne?
Mhm.
So, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es biologisch natürlich einfach in uns so verankert ist, weil letzten Endes die Zellteilungen im Alter abnehmen. Mhm. Also muss ich vorstellen, dass sich unsere Zellen halt ständig teilen und dadurch im Prinzip sich erneuern und reparieren. Das ist einfach so ein genetisches Programm. Und, oder wie soll man sagen, die Zellteilung, ob die jetzt abnimmt, ob das richtig formuliert war, überlege ich gerade. Letzten Endes ist es so, dass wir sogenannte Telomere haben. Man muss sich ja vorstellen, in den Zellen, im genetischen Code hat man diese Chromosomen, die hat man vielleicht im Biounterricht, diese Xe, diese Kreuze.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Die, also du kannst jetzt sehen, was ich zeige, aber
ja, ja,
halt diese, wie so ein diese Kreuze, X halt,
man kennt.
Ne? Mhm. Genau. Und die Telomere, die sind quasi wie so Schutzkappen auf diesen Enden von diesen Kreuzen drauf. Mhm. Wie bei Schnürsenkeln diese mhm. Plastikschutzkappen oben
ja.
drauf. Die sozusagen ja, die, den genetischen Code schützen. So. Und mit jeder mhm. Zellteilung nehmen diese Telomere, werden abgenutzt und nehmen ab.
Aha.
Und sind dann irgendwann halt nicht mehr da, weil die sich immer mehr verkürzen. Und sobald die halt weg sind, ab einer bestimmten Anzahl an Zellteilungen,
mhm.
ja, ist wahrscheinlich, also es gibt schon so Tendenzen, man liest manchmal von welchen, würde es jetzt aber mal sagen, das ist wahrscheinlich von Person und Gencode und so weiter auch unterschiedlich. Also wenn die dann weg sind, dann schützen die ja sozusagen diese Geninformation nicht mehr so gut, sodass es dann wohl zustande kommt, dass die Geninformationen nicht mehr so korrekt übertragen werden und es dann tatsächlich zu ja, einfach vermehrten Fehlern kommt in den
ja.
Zellteilungen, die dann halt vermehrt zu solchen auch Krankheiten beitragen können. Krebserkrankung zum Beispiel oder Ähnlichem. Und da habe ich mich immer noch gefragt, warum ist denn das dann aber so? Also warum ist denn so ein Telomer dann warum, irgendwann aufgebraucht?
Warum nutzt
also warum
das
ist es denn nicht einfach eine Stahlkappe, die,
ja.
die, weiß nicht, selbst die würde sich ja, aber das scheint also natürlich erstmal zu sein, dass sich mhm. Sachen halt irgendwie abnutzen. Aber letzten Endes kommt man dann so auf Gedanken, dass man sagt, okay, erstmal ist es, also man kommt wieder auf die Evolution. Evolution, also letzten Endes heißt ja, wie entwickelt sich eine Spezies und auch im Verhältnis zu anderen Spezies und so weiter
mhm.
Im Laufe der Geschichte einfach, wie entwickeln die sich? Und da hat letzten Endes ist die Fortpflanzung immer das Entscheidende. Also die Evolution bevorzugt logischerweise Fortpflanzung, weil letzten Endes ist es so, dass dass Lebewesen, die sich viel fortpflanzen und effektiv fortpflanzen, die überleben letzten Endes als Spezies sozusagen und können sich halt weiter fortpflanzen. Und ewiges Leben hat an der Stelle von der Evolution keine Priorität gehabt, sondern die Fortpflanzung. Das heißt also, dass es sich gezeigt hat, dass bestimmte Mechanismen oder genetische Mechanismen sich evolutionär einfach nicht aussortiert haben. Also so Dinge, dass sich Schäden im Alter anhäufen, die haben sich nicht aussortiert, weil man sich im Alter eigentlich nicht mehr fortpflanzt. Also wäre es jetzt in jungen Jahren so, dass ich irgendeinen genetischen Code habe, der einen in jungen Jahren sterben lässt,
mhm.
dann kann sich dieser genetische Code nicht fortpflanzen weiter und deswegen wird der nicht weit, weil ja dieses Individuum stirbt.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Habe ich es richtig mhm. erklärt?
Ja.
So, dass es
toter im Prinzip, Mensch kann sich nicht fortpflanzen.
Ja, genau. So. Ja, mhm. so einfach, ne? Und das heißt also, in jungen Jahren haben wir also Mechanismen, genetische Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben
mhm.
und relativ gesund, sodass wir uns fortpflanzen können. Aber Mechanismen, die im Alter irgendwie sich entwickelt haben, das mhm. ist ja, Evolution ist ja Zufall letzten Endes auch, die im Alter uns sterben lassen, die war der Evolution quasi egal, weil ich mich im Alter eh nicht mehr fortpflanze.
Mhm.
Quasi, ja. Also es gibt jetzt keinen direkten Grund dahinter, sondern es ist halt ein zufälliger Prozess gewesen, der mit diesem Verschleiß zusammenhängt. Also es gab quasi keinen Vorteil. Selbst sagen wir mal, wir hätten jetzt ein Individuum gehabt oder hätten gab es was irgendwie sehr, sehr lange leben kann. Mhm. Es pflanzt sich aber im Alter nicht mehr fort, sodass es sehr, sehr zufällig ist, ob, naja, oder soll man sagen, sehr selten, wenn es diesen seltenen genetischen Code gibt, dass dieses Individuum sich halt verbreitet sozusagen in seiner Fortpflanzungsgeschichte.
Nun hätte man ja auch erwarten können, dass sich das so entwickelt, dass man lange lebt und sich trotzdem noch fortpflanzen kann.
Richtig.
Hätte ja auch gut sein können, denn wenn man länger lebt, kann man sich, also rein biologisch betrachtet, ist jemand, der lange lebt und sich die ganze Zeit geschlechtsreif ist, viel mehr dazu in der Lage, noch mehr Nachkommen zu zeugen als einer.
Genau, und da kam ich dann nämlich zu den nächsten Punkten, auch wieder in dieser Überlegung. Und da trifft man dann so auf so Beispiele, dass man sagt, manche Gene haben zum Beispiel positive Effekte in jungen Jahren. Also eine schnelle Zeitteilung macht in jungen Jahren Sinn für Wachstum und so weiter und so fort. Heilungsprozesse. Und in älteren Jahren, aber nicht, weil es dann wieder zum Beispiel sowas wie Krebserkrankung begünstigt, eine schnelle Zeitteilung. Und jetzt kommt noch dazu, dass Reparaturprozesse, die ja notwendig sind, um lange leistungsfähig, gesund und so weiter zu sein, halt Energie kosten. Und da macht der Körper eine Kosten-Nutzen-Abwägung sozusagen wahrscheinlicher. Also so kann man es beobachten. Das heißt, eine vollständige Reparatur von allen Schäden scheint energetisch zu aufwendig zu sein. Und deswegen scheint die Evolution einen, ich sag mal, ausreichend guten Zustand zu bevorzugen.
Ja.
Um die Fortpflanzung zu ermöglichen, im Gegensatz zu einer perfekten Dasein, was so viel Energie kosten würde, dass eventuell dann vielleicht auch zu wenig Energie für Fortpflanzung und so weiter zur Verfügung stünde. Aha. Deshalb nimmt wahrscheinlich im Alter auch die Effizienz der Zellreparatur ab, die Effizienz von Immunabwehr, die Effizienz von Erneuerung, weil im Alter halt sozusagen dann es weniger wahrscheinlich ist, dass die Fortpflanzung nochmal vonstatten geht. Mhm. Also das ist so jetzt der Stand, wo ich so ein bisschen gelandet bin. Mhm. Und hinzu kommt vielleicht noch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sich so diese Schäden halt kumulieren. Es kommen immer Ablagerung von Zellschäden wird immer mehr angehäuft letzten Endes, weil das passiert auch in jungen Jahren, wird aber besser toleriert, weil es noch nicht so viel ist und weil bestimmte Mechanismen noch besser funktionieren. Fehler bei Zellteilungen nehmen immer mehr zu. Stoffwechselprodukte wie freie Radikale, die dann weniger abgebaut werden, nehmen immer zu. Und die Regeneration lässt halt immer mehr nach, sodass dann letzten Endes man irgendwann krank wird und stirbt.
Ja. Ich würde noch hinzufügen, dass es wahrscheinlich auch evolutionär sinnvoll ist, sich fortzupflanzen, weil dadurch ja eine genetische Entwicklung möglich ist.
Ja.
Das heißt, ohne Fortpflanzung, wenn man jetzt ein Individuum hätte und das lebt halt für immer so und pflanzt immer seinen Code fort, dann hast du keine, dann ist das nicht divers genug.
Genau.
Dann kannst du über 1000 Jahre oder sowas, wie viel auch immer man dann halt lebt, nur so und so viel Veränderungen hervorgeben, wobei, wenn du innerhalb von 100 Jahren oder 50 Jahren oder sowas drei Kinder zeugst, die dann in den nächsten 50 Jahren wieder drei Kinder zeugen und so weiter, hast du viel schnellere Iterationen durch diese Prozesse und kannst dich dadurch besser als Spezies im großgeschichtlichen Kontext an Änderungen in der Natur anpassen.
Genau. Und da muss man jetzt sagen, quasi aus Postperspektive, also aus späterer Perspektive, erscheint es sinnvoll. Es ist aber nicht von vornherein so geplant, sondern es hat sich durch Zufall, durch Effektivität so ergeben. Ja, also dadurch, dass, wie du gesagt hast, wenn man dann anpassungsfähiger ist, dann hat man bessere Überlebenschancen und dadurch pflanzt sich wieder dieser genetische Code sozusagen fort. Genau. Okay. Also weil Evolution, da wird ja manchmal so beschrieben als ein vorgedachter Prozess, der es aber eigentlich nicht im Prinzip ist, sondern es ist ein Prozess aus Zufällen, der sich so ergeben hat. Und trotzdem macht es natürlich auch wieder aus ganzheitlichem Blickwinkel macht es wieder Sinn, weil natürlich auch die Ressourcen sind ja begrenzt, also irgendwie das kostet ja Energie und so weiter alles, ein biologisches System zu erhalten wie ein Menschen, und der, wenn er dann irgendwann stirbt, bleibt halt sozusagen, wird wieder Energie nicht genutzt, die dann für Nachkommen sozusagen genutzt werden kann. Mhm. In Form von Essen, Wasser und so weiter und so fort. Und dann verkommst du und aus dir wachsen dann wieder irgendwelche Pflanzen, die dann andere wieder essen können, so eine Art. Mhm. Also es ergibt sozusagen schon Sinn, aber es ist nicht so, dass man, also aus meiner Perspektive zumindest, nicht so vorgedacht, dass man sagt, es hätte jetzt eine metaphysische Figur wie ein Gott geschaffen und sich so vorher überlegt, sondern es hat quasi durch Zufall so entstanden.
Ja, du meinst, der Prozess an sich könnte auch komplett anders funktionieren, ist er aber nicht, weil wir nun mal zufällig da gelandet sind, wo wir gerade sind.
Genau, ne? Aber auch
Dieser ständige Wandel und dieses ständige Anpassen macht ja vielleicht auch, wenn man es geophysisch sich anschaut, Sinn, weil sich die Erde an sich sehr verändert hat, also wieder auch auf Millionen oder Zehntausende, Hunderttausende Jahre, dass halt so eine ständige Anpassung auch nötig war. Und deswegen, man so ein System braucht, was sich halt ständig wandeln kann in einem gewissen, in einer gewissen Frequenz. Und die Frequenz ist dann halt bei Lebewesen wie den Menschen, so, weiß ich nicht, was, 80 Jahre mittlerweile oder sowas, und dann, das ist eben die Zeit, mit der man bisher gut rumkam, die Spezies zu erhalten und auszubauen.
Genau, und mit diesem riesigen theoretischen Überlegung kann man jetzt sagen, deswegen muss man im Alter irgendwie was anders machen.
Deswegen müssen wir uns im Alter ein bisschen umstellen, damit das trotzdem erträglich wird.
Genau.
So, bevor wir da hingehen, was wir machen, würde ich gerne wissen, ab wann ist er denn?
Genau.
Soweit.
Also evolutionär würde man jetzt vielleicht sagen, ab dem man sich fortgepflanzt hat, hat man eigentlich seine evolutionäre Aufgabe erfüllt.
Ja.
Aber wir haben ja schon in unserem heutigen Leben schon noch ein bisschen mehr Ansprüche, als einfach nur die Art zu erhalten. Wir wollen ja auch selber ein bisschen leben.
Willst du ja noch die Kinder erziehen.
Genau.
Und nicht einfach nur erzeugen und dann
ist das. Und auch selber halt von unserem Leben ein bisschen was haben. Und dann würde man jetzt sagen, so ab erstmal 25, 30 Jahren, oder mit 25, 30, da erreicht so Muskelmasse, Knochendichte und Leistungsfähigkeit wohl in der Regel so ihr Maximum in dem Bereich. Und danach, also ab 30, je nach System, vielleicht manchmal auch schon ein bisschen früher, ob wir jetzt Hormonsystem oder was auch immer angucken, beginnt dann schon so ein langsamer, noch nicht sofort direkt spürbarer Rückgang. Und dann ist so ab 40, 50 Jahren, haben wir dann so verstärkt messbare Veränderungen an Haut, Stoffwechsel, Regeneration, Hormonspiegel und so weiter. Und halt so sichtbare Alterserscheinungen, graue Haare, schlechtere Erholung nach Belastung und so weiter. Also würde man so ab 40 konkreter sagen, ab 30 geht's los, ab 40 wird's deutlicher. Und so richtig ab Alter, wo wir es jetzt so einordnen wollen, würden wir sagen 60. Ab 60, ich glaube, klinisch ist es sogar noch älter, da gelten die 60-Jährigen klinisch sogar noch als jung, aber wir würden jetzt mal so uns auf das Alter ab 60 beziehen, wo einfach viele biologische Systeme einen stärkeren Rückgang zeigen. Immunsystem, kognitive Leistung, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Aber man muss dazu trotzdem immer noch sagen, dass biologisch nicht zwangsläufig das kalendarische Alter sein muss. Also wenn ich jetzt 60 bin oder wenn ich mehrere 60-Jährige vergleiche, dann können die ganz unterschiedlich aufgestellt sein. Mhm. Der eine ist einfach noch vielleicht viel fitter als eine andere Person. Das hängt einfach auch, also die haben alle einen genetisch vorgeprogrammierten Abbau bis 60 und ab 60 weiter. aber Lebensstil und auch die individuelle Genetik haben halt einen großen Einfluss darauf, wie es dann wirklich mit dieser Person bestellt.
Ja.
Aber so im Durchschnitt, würden wir jetzt mal sagen.
Ich habe Ernährungskompass gelesen, dass der Autor, der sich viel um Ernährung gekümmert hat, gesagt hat, sein Ideal wäre, er möchte gerne irgendwie 60, 80 oder sowas halt bis an seine Grenze gehen und am letzten Tag noch mit den Enkeln Tennis spielen und dann umfallen. So in der Richtung. Ne? Also quasi fit ins Alter gehen oder so weit wie möglich eben, ne? Aktiv und fit, bis es dann halt irgendwann dann zu Ende ist.
Ja.
Und das fand ich eine schöne Idee im Prinzip, weil das genau dieses Alter dann rausnimmt. Ne? Weil das Alter, natürlich kann man das irgendwie definieren, so ab so vielen Jahren und so. Aber wie du sagst, ne, wenn man es schafft, sich vernünftig aufzustellen und halt noch im Alter ein Leben zu führen, was aktiv und für einen super ist, dann muss man sich nicht unbedingt alt fühlen oder auch von außen nicht als alt wahrgenommen werden, obwohl man es vielleicht dann klinisch oder ab dieser Definition ist. Heißt nicht, dass man dann keine Probleme hat, ne? Oder dass man zwei Tage Pause braucht, nachdem man ein Tennismatch gemacht hat.
Ja.
Aber dass man zumindest diese Effekte, die wir jetzt gerade erzählt haben, dass man die ein bisschen minimiert.
Das ist auch ein bisschen die Idee von unserem Podcast, ne? Weil man natürlich in jungen Jahren, wenn man sich einen routinierten Lebensstil erarbeitet, der einen dann sozusagen dazu trägt, wahrscheinlicher zu so einem Szenario zu kommen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, wollte ich eigentlich erst am Ende sagen, aber muss man natürlich auch bedenken, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man so eine Person ist, wie wir jetzt auch, die sehr, sehr aktiv sind und viel machen können und so weiter, dass man nicht nur alt, dass man nicht nur älter wird, sondern dass man auch alt wird. Und damit möchte ich sagen, dass man wirklich auch versteht, dass im Alter es wirklich, und das dafür ist die Folge da, anders ist als in jungen Jahren.
Mhm.
Schon, also klar, also das soll jetzt nicht sagen, dass man nicht aktiv sein soll und so, aber wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen angedeutet, man braucht dann vielleicht doch eine Pause und das Tennismatch sieht halt doch anders aus als beim, also wenn man nämlich den Switch, glaube ich, im Kopf nicht macht, dann wird man wahrscheinlich sehr unglücklich altern, weil man damit nicht klarkommt, was man nicht mehr kann.
Und wenn man die gleiche Fähigkeiten wie in jungen Jahren erwartet, das ist halt einfach nicht drin.
Also nicht nur älter werden, sondern auch alt werden. Und da wollen wir so ein bisschen ansetzen, was muss man da anders machen?
Ja, genau. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, denn ist ja alles schön und gut, aber wie schaffe ich es denn bitte da hinzukommen? Ne?
Also wie man es schafft, machen wir ja sonst. Aber was muss man, wenn man alt ist, vielleicht besonders beachten?
Wie ich da hinkomme im Sinne von ganzheitlich. Ne? Natürlich haben wir viele Möglichkeiten, auch schon viel besprochen, was man alles vorsorglich tun kann. Aber das ändert sich ja über die Zeit. Und wie ist es im Alter? Ne? Ich glaube, du hattest vorbereitet, dass wir mal durch die Kategorien gehen, die wir oder die du dir auch ausgedacht, wie ist was gesagt, die du zusammengetragen hast und die du das so ein bisschen organisierst. Und dann gehen wir mal einfach eins nach dem anderen durch. Ich hatte ja den Ernährungskompass schon angesprochen. Vielleicht fangen wir da ein bisschen bei Ernährung an.
Genau. Bei Ernährung ist es tatsächlich so, das, was man am ehesten liest bei allen Empfehlungen, ist notwendigerweise eine erhöhte Eiweißzufuhr im Vergleich zu früher. Vor allem auch aufgrund dieser Sarkopenie-Geschichte, des altersbedingten Muskelabbaus, das halt besonders wichtig ist, Muskelmasse nach Möglichkeit nicht so schnell zu verlieren, sondern möglichst gut zu erhalten oder langsamer abzubauen, weil ich dadurch aktiv bleiben kann. Und wir hatten ja auch eine Folge, dass Muskeln gesund sind, weil sie halt auch bestimmte Hormone ausschütten, die uns wieder gesund halten. Und das heißt also, man sagt hier, wir haben ja von der DGE empfohlen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, für jetzt Normalos wie uns, in so mittleren Alter, sagt man immer 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich würde sagen, so jetzt sportlich aktiv und so weiter, da kann man ruhig schon ein bisschen hochgehen. Aber wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, dann würde man jetzt sagen, im Alter, also 60 plus wieder, ne, geht man hoch auf 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das würde ich jetzt eigentlich, also ich esse auch mehr als das Eiweiß. Aber
ist das pro Mahlzeit oder pro Tag? Oder
Pro Tag.
Pro Tag.
Genau. Also natürlich, wenn ich mal einen Tag ein bisschen weniger habe, dann gleicht sich das auch aus, wenn ich dann einen Tag vielleicht ein bisschen mehr, das ist so als Gesamtheit zu verstehen, aber grundsätzlich würde man sagen pro Tag. Genau. Das andere ist, was ich gelesen habe, ist mehr Salz tatsächlich, wo ja Salz in der Regel eher so als auch, sollte man ja nicht übertreiben.
Ja.
Aufgrund der Herz-Kreislauf-Gefährdung. Aber wir haben im Alter, weil ja die Organe nicht mehr so gut funktionieren, eine Malabsorption. Das heißt, es wird einfach nicht mehr so gut, was ich in mich reinführe. Die Stoffe daraus werden nicht mehr so gut aufgenommen und verarbeitet wie in jungen Jahren. Dass ich also ein bisschen mehr zur Verfügung haben muss, um ausreichend zu bekommen. Und da quasi die Elektrolyte, das heißt also der Salzbedarf, könnte ein bisschen höher sein. Und auch Säure sollte im ausreichenden Maße über Essig, Zitronensäure und so weiter zugenommen werden, weil die Magensäureproduktion so ein bisschen nachlässt.
Aha.
Ansonsten weiterhin viel Gemüse, eventuell ein bisschen mehr, damit unser Mikrobiom sich gut erhält. Mikrobiom sind halt, sag ich halt mal, die Bakterien in unserem Magen-Darm-Trakt, die dort, oder der Darm eigentlich, hauptsächlich im Darm, die eigentlich das Essen für uns verdauen. Also da haben wir ja unglaubliche Anzahl an, können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel Bakterien dort leben. Und da gibt es so verschiedene Bakterienkulturen und Stämme, je nachdem, was ich so esse. Und die ernähren sich halt von so Ballaststoffen zum Beispiel, die ich halt viel in Gemüse habe. Und wenn ich halt davon wenig, wenn ich die wenig fütter mit Ballaststoffen, dann sterben natürlich diese Bakterien auch. Und die sind aber sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit und für die Verdauung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, also auch viel Gemüse zu essen. Und wenn ich also älter werde, muss ich auf jeden Fall dieses Mikrobiom erhalten, weil wenn es mal weg ist, wird es schwer, es wieder aufzubauen. Das heißt also, da auf jeden Fall sehr stark drauf achten. Und wir waren ja bei Organe lassen so ein bisschen nach. Das heißt also auch Leberfunktion nimmt natürlich in ihrer Fähigkeit ab, gut zu arbeiten. Das heißt also, dass ich die Menge an Fructose, die ich zu mir nehme, so ein bisschen versuchen sollte zu reduzieren im Alter. Also Obst ist immer noch ein gesundes Lebensmittel, auch im Alter. Aber im Vergleich zu jungen Jahren kann ich die Fructose schlechter verstoffwechseln. Das wird nämlich in der Leber gemacht, sodass das dann wieder Diabetesrisiko zum Beispiel erhöhen könnte. Und das Gleiche mit Alkohol. Konsum wird auch schwieriger im Alter zu verarbeiten. Das wird halt auch in der Leber gemacht als in jungen Jahren. Und wenn wir beim Trinken sind von gesunden Sachen, Wasser, Tee und so weiter, da sollte man sich im Alter dran erinnern, weil die das Durstgefühl nachlässt. Ja, also in jungen Jahren ist es schon eher noch ausgeprägt, sodass ich von meinem Körper automatisch erinnert werde, ausreichend zu trinken. Im Alter kann es durchaus passieren, dass ich zu wenig trinke, weil ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Und da ist es schon wichtig, sich selber zu erinnern, ob man jetzt einen Timer stellt, sich irgendwo einen Zettel ranmacht oder sich morgens immer eine Karaffe mit Wasser vorbereitet, die man dann bis zum Abend ausgetrunken haben will oder ähnliches. Das ist jedem selbst überlassen, welche Strategie da wichtig ist, aber ans Trinken definitiv erinnern. Ansonsten ist auch noch Calcium und Vitamin D wichtig, weil wir haben ja schon vorhin gehört, Knochendichte nimmt in der Regel ab und wir sind vermutlich weniger draußen, je älter wir werden, weil wir etwas immobiler werden Und deswegen muss ich da auf Calcium und Vitamin D-Zufuhr achten, weil die halt für die Einspeisung von, also Calcium in den Knochen, das heißt also für die Knochendichte verantwortlich sind. Vitamin D ist halt, weil ich, entwickelt sich in der Regel, wenn ich draußen Sonnenlicht auf die Haut kriege, dann produziere ich Vitamin D. Wenn ich weniger draußen bin, wird das halt weniger produziert. Kann ich also supplementieren. Kann es natürlich auch über Fleischkonsum, Milchprodukte und so weiter, nehme ich das auch auf. Aber wahrscheinlich nicht in der Menge, die ich brauche. Da könnte man mit einem Arzt zum Beispiel mal sprechen, ob im Alter eine Supplementierung vielleicht Sinn macht, indem man das mal messen lässt, sodass dann das Kalzium, was ich dann eventuell auch supplementiere oder über Milchprodukte, Fleisch und so weiter aufnehme, dann wirklich auch gut in die Knochen kommt, sodass ich dann weiter meine Knochendichte erhalten kann. Ansonsten nehmen ja Zellschäden zu, haben wir gehört. Das heißt, da machen Antioxidantien Sinn, indem ich zum Beispiel viel Beerenobst esse. Ja, Himbeeren, Blaubeeren, vor allem Heidelbeeren und sowas alles, Brombeeren. Und wegen des Gehirnabbaus und der Entzündungen, die ja zunehmen, macht es auch Sinn, hier auf die Zufuhr von maritimen Omega-3-Fettsäuren zu achten. Maritim also aus Fisch. Das heißt nicht nur unbedingt aus Samen oder Nüssen, wo ich ja auch Omega-3-Fettsäuren kriege, sind also ungesättigten, langkettigen ungesättigten Fettsäuren und maritime aus Fisch letzten Endes, aus fettigen Kaltwasserfisch, sowas wie Lachs, Hering, Makrele, sowas alles.
Makrele. Warum ist Fisch da anders als Samen?
Weil wir da im Prinzip diese speziellen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA drin haben, in einem höheren Verhältnis, die wir unbedingt brauchen. Die kriegen wir so viel weniger aus zum Beispiel Alpha-Linolsäure aus Leinsamen. Da wird nur ein ganz geringer Teil umgebaut, also aus dieser ALA in DHA und EPA, sodass einfach ich viel weniger davon kriege. Mhm. Aber DHA und EPA halt ganz besonders speziell wichtig für Gehirngesundheit und Entzündungsmanagement im Körper sind. Mhm. Deswegen muss ich da rankommen. Da kann ich entweder halt regelmäßig zweimal die Woche Fisch essen oder ich trinke ein Fischöl.
Ja, supplementiere das irgendwie.
Genau, das wäre also auch möglich. Da bei Supplementierung würde ich immer empfehlen, das mit einem Arzt, Hausarzt abzusprechen. Der kann dann auch Tests machen, gucken, wie ist der Stand. Der kennt sich damit aus. Und dann kann ich wissen, ob ich das brauche oder nicht. Ich habe mal von einer Ökotrophologin, die machen so Ernährungsberatung in ganzheitlicher Hinsicht, in einer Zeitschrift für Sportmedizin gefunden von Bettina Knörr. Die hat mal für Ü80 so einen Tagesmenüplan aufgestellt.
Ja.
Können wir uns mal anhören, was die so sagt. Die sagt zum Beispiel zum Frühstück Kaffee oder Tee trinken, dann eine Schale ungesüßte Haferflocken. Und jetzt muss ich weiß nicht, meiner Meinung nach mit Hüttenkäse.
Hüttenkäse.
Haferflocken mit Hüttenkäse kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber und eventuell Birnen, also ein bisschen Obst so vielleicht drin.
Ja.
Oder Mischbrot mit Butter, Marmelade, vielleicht Salami und ein bis dreimal die Woche ein Ei.
Ach so.
Zum Mittag Rinderroulade mit Pellkartoffeln, einen gemischten Salat, Mineralwasser mit höherem Salzgehalt. Ein Dessert oder Nachmittagssnack könnte ein kleiner Obstsalat oder von mir aus auch ein Biskuitkuchen zweimal die Woche sein.
Nicht jedes Mal. Auch nur zweimal die Woche.
Abendessen, Käseplatte, braunes oder Mischbrot mit Butter und etwas Schnittlauch oder Pellkartoffeln mit Frischkäse oder Hüttenkäse, Salat dazu und ein Glas Wein oder ein halbes Bier oder Hagebuttentee. Warum jetzt genau der Hagebuttentee, weiß ich nicht. Aber ja, das war jetzt mal so ein Beispielplan. Da hat man schon gemerkt, Eiweißzufuhr durch diesen ständigen Käsekonsum,
ja.
Ne? Auch Haferflocken haben natürlich auch Eiweiß, sind auch eiweißreich. Auch wir haben ja Fleisch gehört, also entweder über Salami oder Rinderroulade, ist also relativ hochgefahren.
Ja.
Gesunde Kohlenhydrate, die, sag ich mal, langkettige Kohlenhydrate, die so viel Stärke auch beinhalten, im Prinzip langsam ins Blut gehen über die Kartoffeln, die schon vorher gekocht waren, weil es ja Pellkartoffeln sind, über das, sag ich mal, jetzt dunkle Brot, ja. Salzgehalt ein bisschen erhöht über das Mineralwasser, wo explizit darauf hingewiesen wurde, war also mit drin Gemüse. Wir haben öfter Obst drin gehabt jetzt, ne?
Salat
aber Salate waren ganz oft mit dabei. Genau. Und das waren im Prinzip Beeren hatten mir jetzt gefehlt, hätte man vielleicht nochmal ergänzen können beim Porridge zum Beispiel.
Jo.
Ja. Und der Fisch fehlte eigentlich aus meiner Sicht dann noch. Ja.
Vielleicht noch zum Müsli, was nimmt man dann? Joghurt, Milch dazu?
Joghurt, genau.
Joghurt, ne?
Ja. Okay. Am besten sowas, so wie griechischer Joghurt, der dann wieder dazu beitragen kann. Das ist ein bisschen umstritten, aber fürs Mikrobiom, weil es im Prinzip eine Art Fermentation schon abgelaufen ist. Ja. Ja, da würde ich sagen, weiß man schon mal ein bisschen Bescheid. Empfehlen kann, ist, weil ja auch so der Appetit im Alter manchmal abnimmt, dass man einfach nicht so viel essen kann. Wenn jetzt der Eiweißbedarf so hoch ist, 1 bis 1,2 Gramm, kann schon schwer sein, dass ich das dann erfülle, dass man vielleicht auch sagt, okay, ein Eiweißpulver, einfach mit entweder als Shake trinken, so wie die Kraftsportler, oder man mischt es dann vielleicht dazu im Porridge oder sowas. Das ist ja im Prinzip wie ein Eiweißmehl dann, ja, sodass man da eventuell auch drauf für sorgen kann, dass man genug Eiweiß isst.
Am Ende wieder supplementieren, also an den Stellen, wo es sinnvoll ist.
Wenn es notwendig ist.
Wow. Das war ein Riesenbereich, Max. Ernährung, habe ich mir schon gedacht, dass das viel ist, weil es einfach so komplex ist. Lass uns dann mal gleich weitergehen zum nächsten. Das wäre dann Bewegung zum Beispiel. Wie soll sich denn die Bewegung anpassen?
Genau, also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass dieser Gehirnvolumenverlust geringer ausfällt, wenn ich körperlich aktiv bin. Also weil halt logischerweise unser Gehirn steuert ja Bewegung und muss dafür ganz viel berechnen und so weiter. Das ist etwas, was sehr viel Gehirnaktivität erfordert, körperliche Aktivität. Und deswegen ist körperliche Aktivität auch schon in unserer jungen Entwicklung wichtig für die Gehirnentwicklung, aber auch im Alter. Und da haben wir im Prinzip wieder unsere alte WHO-Empfehlung, die wir ja öfter schon genannt hatten. 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche oder alternativ die Hälfte der Zeit, wenn ich intensiv mich körperlich belaste, also wo ich also auch wirklich ein bisschen schwerer atme und ins Schwitzen komme. Das sollte auf mehrere Tage verteilt sein und jede Einzeleinheit mindestens 10 Minuten dauern. Und zusätzliche körperliche Vorteile oder gesundheitliche Vorteile darf ich erwarten, wenn ich die Aktivität verdoppel, also 300 Minuten pro Woche moderat oder 150 intensiv. Das ist so erstmal die Richtschnur. An sich kann man erstmal sagen, definitiv aktiv bleiben. Ich finde, man sieht das ganz häufig, wenn man im Alter auf einmal nicht mehr aktiv ist oder weniger aktiv wird, dass dann der Abbau aus meinem Gefühl heraus viel schneller geht. Man sieht das aber auch in Statistiken, dass sowas wie ein Oberschenkel-Halsbruch wo dann Leute bettlägerig im Krankenhaus sind und dann eine längere Zeit, Wochen quasi Aktivität verlieren, dass dann die Sterberate extrem zunimmt. Ja, also aktiv bleiben ist mega wichtig, deswegen auch diese erhöhte Eiweißempfehlung, um die Sarkopenie nicht zu rasant werden zu lassen, dass ich also Muskelmasse erhalte. Und in dem Zuge würde ich auch immer sagen, sich weiter auch belasten. Die Belastung ist natürlich, muss wieder angepasst sein, es ist dann nicht so wie in jungen Jahren, aber man zum Beispiel ist ein Krafttraining im Alter auch durchaus sinnvoll. Man muss das nicht machen. Ich kann natürlich auch aktiv bleiben durch Gartenarbeit, durch Spaziergänge, durch Joggen, wer noch laufen kann, wunderbar, durch oder von mir aus auch zügige Spaziergänge oder durch Tennis spielen, hast du vorhin gesagt. Ja? Natürlich, klar. Das heißt nicht, dass man sich im Alter extrem schonen muss. Ja? Man muss natürlich mit einem gesunden Menschenverstand sich wieder beobachten, wie gut verkrafte ich ein Pensum. Aber man sollte sich natürlich auch belasten, um weiter dem Körper Reize zu bieten, sich anzupassen. Und letzten Endes ist im Alter, wir reden hier 60 plus, ne, ist ein gleichbleibendes Niveau oder ein langsam Abflachen ist der Fortschritt. Wo wir sagen, in jungen Jahren, da will man sein, die Gewichte, die man stemmt oder das Tempo, was man läuft und so weiter, das will man steigern.
Ja.
Im Alter ist es, wenn das gleich bleibt, dann ist das schon eine extrem gute Leistung. Ja? Je länger sowas, so eine Leistung gleich bleiben kann oder manchmal fangen auch Leute im Alter an, sich nochmal neue Sportart zu erarbeiten, auch im Krafttraining oder sowas und steigern sich da sogar nochmal. Das ist dann natürlich wunderbar. Mhm. Aber auch ein gleichbleibendes oder langsam abflachendes Niveau ist sozusagen an der Stelle schon der Fortschritt.
Kommt bestimmt drauf an, von wo man startet.
Ne? Genau. Das,
wenn man sowieso genau. schon Olympionike ist oder war in irgendwas und das sowieso sein Leben lang gemacht hat, dann ist es halten wahrscheinlich gut. Aber wenn man noch nie Krafttraining gemacht hat, dann kann man eventuell im Alter tatsächlich noch besser werden.
Ja. Und das macht halt Sinn, Krafttraining zu machen, aber es macht auch Sinn, sich koordinativ herauszufordern, also koordinatives Training, vor allem in Sachen Gleichgewicht, weil hier geht es ganz viel um Sturzprophylaxe. Je älter man halt wird, desto gefährlicher werden halt Stürze irgendwann. Das hatte ich ja schon so ein bisschen gerade erklärt.
Ja.
Und auch die Mobilität zu erhalten, also gewisse Alltagsbeweglichkeit, dass ich alleine aus dem Stuhl aufstehen kann, dass ich alleine alles im Schrank in meinem Haushalt machen kann, im Alltag Treppen laufen kann und so weiter. Also Mobilität als quasi eine Beweglichkeit, die ich kontrollieren und mit Kraft auch ausüben kann, also die ich benutzen kann. Weil wenn die nachlässt, dann werde ich halt weniger aktiv sein und komme weniger auf diese, im Idealfall 300 Minuten oder mehr noch, die WHO halt empfiehlt, um diese ganzen Prozesse am Leben zu halten. If you don't use it, you lose it. Was ich nicht mehr benutze, gerade im Alter, wird halt umso schneller abgebaut. Und das heißt, ich muss das irgendwie weiter benutzen und am Leben behalten. Auch mein Gleichgewichtssystem, auf einem Bein stehen oder sowas. Je besser ich das erhalte, Kraft, Beweglichkeit, also Mobilität, Koordination, desto schöner. Auch, und das ist eigentlich im Seniorensport nicht so üblich, aber auch eigentlich Schnelligkeit. Mhm. Also es ist schwer, später nochmal Schnelligkeit zu trainieren, wenn ich das vorher nicht so aufgebaut habe, aber es zu erhalten in gewissem Maße ist durchaus sinnvoll, weil ich ja dann wieder diese elastischen Komponenten habe, die es mir ermöglichen zu laufen, zu joggen zum Beispiel, oder die es mir erlauben, bei einem Sturz zu reagieren und mich abzufangen, die mir erlauben, Tennis noch zu spielen oder ähnliches und dadurch aktiv zu sein. Also da sozusagen wirklich weiter aktiv sein, Kraft, Koordination, Mobilität so ein bisschen im Fokus zu haben und aber bedenken, dass die Erholung länger braucht als in jungen Jahren. Also dass ich mich nicht mehr so schnell von den Reizen, die ich setze, erhole wie früher und dann im Prinzip entweder mal einen Tag Pause habe oder einfach viel geringere Intensität, dann nur einen Spaziergang mache oder irgendwie sowas.
Verstehe. Gut, soweit so verständlich, Max. Damit habe ich tatsächlich auch ein bisschen gerechnet, weil Aktivität ja, wie schon in so vielen Folgen besprochen, so viele Vorteile bieten kann und ein enormes Potenzial bietet, das dann halt auch im Alter ausnutzen zu können. Gehen wir weiter. Ne? Als nächstes Kognition habe ich hier auf dem Zettel stehen.
Genau, also da haben wir jetzt schon über Bewegung drüber gesprochen, da kommen wir auch nochmal bei Sozialen mit dazu. Wir würden es mal nicht zu sehr ausweiten, weil wir sind auch schon ganz schön weit in der Zeit. Ich würde mal nur eine Studie nochmal erinnern, die wir auch schon mal aufgegriffen hatten von der Uni in Kalifornien. Die hatte eine Studie mit 30 Personen, ist jetzt nicht übermäßig viel, aber durchschnittlich 60 Jahre alt, passt genau. die schon Anzeichen von alterstypischen kognitiven Abbau gezeigt haben. Mhm. Also Aufmerksamkeit, Gedächtnis waren schon etwas schwächer geworden. Und die haben 3 Monate lang mindestens 15 Stunden pro Woche 3 neue Fertigkeiten gelernt. Also es waren unterschiedliche Zusammenstellungen je nach Person. Zum Beispiel sowas wie Sprache, Zeichnen, Fotografieren, Verwendung von digitalen Tablets, neue Sportart, irgendwie sowas. Ja, also 3 neue Fertigkeiten mussten immer genau pro Person 3 gleichzeitig sein, die neu gelernt wurden. Und bei allen Probanden hat sich die kognitive Funktion verbessert, bei vielen sogar um 2- bis 3-fache. Und die Ergebnisse haben auch 1 Jahr später noch angehalten. Und die Testwerte waren ähnlich wie bei Studierenden im Erstsemester, wo man also auch sehr viele neue Eindrücke hat.
Ja.
Und das heißt also, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, es braucht immer weitere Untersuchungen, so eine Studie mit 30 Personen ist erstmal noch nicht volle Aussagekraft, ne? Aber zeigen, dass der Erhalt von diesen kognitiven Funktionen vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sie simultan mehrere neue Fertigkeiten gelernt haben, weil diese Ergebnisse halt viel stärker waren, als wo man immer nur eine im Vorfeld sozusagen neu gelernt hat. Das heißt also für uns, was nehmen wir mit, was ist im Alter beachtenswert, wenn man Zeit hat, weil man vielleicht schon in Rente, Pension und so weiter ist, aktiv sein, indem man einfach neue Sachen nochmal macht.
Ja.
Bloß weil man alt ist, heißt das nicht, dass man nicht noch neu lernen kann. Das verbindet man ja immer mit der Jugend, sondern machen, sein, neue Interessen nachgehen, Sprachen lernen, aktiv sein, in die Musikschule gehen. Wenn man da natürlich Bock drauf hat, ne? Also,
na klar.
Dann kann man davon extrem profitieren.
Man könnte das sogar verbinden mit Bewegungen, indem man sowas wie Jonglieren lernt.
Genau.
Oder so. Dann hat man gleich eine koordinative Komponente mit drin. Man
absolut.
Ist aktiv. Ja,
cool. Und man kann es gleich verbinden mit dem nächsten Feld, soziale Interaktion, weil ich ja eventuell mit wieder Leuten in Kontakt komme. Denn wir wissen ja auch, wie wichtig soziale Interaktion ist für unsere Gesundheit. Vereinsamung ist so das ein riesiger Treiber für Krankheit. Das ist vergleichbar mit Rauchen. Und soziale Interaktion nimmt aber tendenziell im Alter eher ab, weil FreundInnen sterben, weil halt aufgrund der Prozesse, die wir bezeichnet haben, beschrieben haben, oder ziehen weg oder ähnliches. Berufliche Kontakte entfallen, wenn ich im Ruhestand bin. Auf einmal habe ich nicht mehr tagtäglich mit meinen KollegInnen zu tun. Meine Mobilität nimmt ab. Vielleicht habe ich auch schon Krankheiten, die dazu beitragen, dass ich Besuche von anderen einschränken muss oder Besuche bei mir schränken sich ein, weil andere krank sind oder weniger mobil, sodass also soziale Kontakte abnehmen. Es ist aber ungemein wichtig, weil schon allein Gespräche unser Gehirn sehr fördern, weil Gespräche, ich muss zuhören, ich muss reagieren im Gespräch aus dem Zuhören, ich muss mich erinnern an bestimmte Sachen. Das heißt, unser Gehirn ist sehr gefordert bei Gesprächen. Nichtsdestotrotz hat ja die Lancet Commission als ein von diesen großen 12 Risikofaktoren für Demenz Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit identifiziert. Also Gespräche sind absolut wichtig. Soziale Interaktion hilft halt diesen kognitiven Abbau deswegen zu verlangsamen, weil das Gehirn so aktiv ist in sozialer Interaktion. Und wir können sozusagen bei einem regen sozialen Umfeld unser Gehirn besser erhalten. Das heißt also, möglichst aktiv bleiben, Kontakte aktiv pflegen, regelmäßig Leute anrufen, wenn es geht, besuchen, ihnen vielleicht schreiben. Man kann Briefe schreiben, Postkarten schreiben, digital schreiben, über Social Media, wenn einem das im Alter noch, wenn man das noch machen möchte und sich so darauf einlassen kann. Aber es kann ja auch wieder etwas sein, was ich wieder lernen kann. Also habe ich wieder an kognitiver Stelle.
Ich würde auch sagen, wenn wir irgendwann alt sind, dann gehört das ein bisschen dazu.
Wahrscheinlich einfach schon dazu.
Aber für Leute heute ist es teilweise schwierig.
Genau. Sollte man zumindest erwähnt haben. Aber ich kann auch aktiv neue Kontakte suchen, indem ich in Vereine gehe, Kurse, Seniorentreffs, ehrenamtlich mich engagiere oder so. Da habe ich Möglichkeit, ich kann generationenübergreifende Kontakte nutzen, die sind sehr, sehr wertvoll. Also mit Enkeln spielen ist somit das, was besonders jung hält. Ich kann aber auch, wie gesagt, wenn ich im Verein, in irgendwelchen Vereinen, Musikschulen oder so aktiv bin oder ehrenamtlich, da komme ich ja auch mit anderen Altersklassen in Kontakt. Und das ist besonders anregend wieder in der Hinsicht für unser Gehirn. Und ja, ich kann natürlich dadurch auch, wenn ich ein Ehrenamt mache oder so, irgendwie wieder was beitragen. Ich bin ja jetzt nicht mehr Teil des Arbeitslebens im Alter, aber kann natürlich an anderer Stelle trotzdem zeigen, ich werde noch gebraucht und auch selber das Gefühl haben, ich werde noch gebraucht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um jung zu bleiben,
ja, oder sich wohlzufühlen,
weitermachen zu wollen. Mhm. Und wenn man weitermachen will, dann macht man diese ganzen Sachen, die wir gerade beschrieben haben, macht dann irgendwie auch weiter. Und das führt dann dazu, dass ich vielleicht mit 60 bis 80 noch Tennis spiele. Ja, vielleicht. Was wir gesagt hatten.
Mhm.
Genau.
Wenn man das jetzt alles gemacht hat, dann muss man sich ja sicherlich auch noch erholen. Nur das ist kurz angeschnitten, dass die Erholung länger braucht. Das ist ja klar, das ist im Prinzip, fängt das ja ab 30 schon an. So, ne, oder ab 40 wird es dann messbar oder irgendwie besser, also
ja.
Ne, irgendwie evidenter. Wie ist das denn ab 60 mit der Erholung? Muss man jetzt nach jedem Spaziergang einen Tag Pause machen? Wahrscheinlich ist es nicht pauschal beantwortbar. Ne? Nee, pauschal aber nicht. Wo geht der Trend hin?
Problem ist immer, dass die Schlafdauer so ein bisschen abnimmt, auch im Alter. Meistens wird er dann auch biphasisch, dass man dann vielleicht noch mal ein Mittagsnickerchen eher einräumt. Das sollte man sich auch die Zeit ruhig dafür nehmen, damit man halt wirklich auch so viel Erholung hat, dass man sich regenerieren kann für seine Aktivitäten, ja, die man dann betreiben will. Ansonsten, ja, gut essen halt, das, was wir besprochen haben, ausreichend trinken, das ist schon alles gesagt. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, den man mal so zusätzlich ergänzen kann. Da hatte ich nämlich in meinen alten Studiennotizen mal was gefunden von einer, ich glaube, es war eine japanische Studie, die hat fortlaufend Gesundheitsbeobachtungen betrieben von 2300 Männern.
Mhm.
Und die haben festgestellt, dass ein regelmäßiger Saunagang mindestens da, in dem Fall mindestens 78,9 Grad für mindestens 20 Minuten in Verbindung mit signifikant höherer Lebenserwartung steht. Also saunieren, da auch noch weitere Ergebnisse, die ich da gefunden hatte, da in der Hinsicht mal zweimal pro Woche, hat signifikant geringere Wahrscheinlichkeit ergeben, an kardiovaskulären Krankheiten zu sterben und an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Fand ich ganz spannend. Wüsste ich jetzt, habe ich aber in den Notizen jetzt nicht mehr gehabt, war, wie das erklärbar ist.
Ja.
Und auch hier wieder 4 bis 7 Mal pro Woche 40% geringere allgemeine Sterblichkeit. Achso, hier hatte ich mir nochmal notiert, genau, wegen Hitze, wahrscheinlich wäre wegen der Hitzeschockantwort des Körpers, Hitzeschock ist klar, der Körper reagiert irgendwie darauf, da werden wohl bestimmte Proteine gebildet, die bei der Faltung und Stabilisierung von den Zellproteinen helfen. Also man muss sich ja mal vorstellen, Proteine, die falten sich in bestimmte Formen und ergeben dadurch das, was sie am Ende machen, eine Muskelzelle oder eine Nervenzelle oder eine Sehne oder irgendwie ein Bindegewebe oder so, je nachdem, wie sie gefaltet und geformt werden als Bausteine.
Aha.
Und das scheint dabei zu helfen, um auch beschädigte Proteine zu reparieren und den Abbau von fehlgefalteten Proteinen zu beschleunigen. Das ist die Theorie dahinter. Und deswegen kann es also auch beim gesunden Altern sozusagen helfen, nach diesen Ergebnissen, die wir gerade gehört haben. Also kann man quasi im Alter zur Erholung seine Zeit nutzen, um, wenn man da Lust drauf hat, in die Sauna zu gehen.
Ja.
Und wie die Finnen ein glückliches Leben zu führen. Die sind doch immer ganz oben irgendwie bei diesen Glücksuntersuchung.
Kann sein, ich glaube Dänemark.
Dieses Jahr waren sie auf Platz 2 und sonst immer auf Platz 1, die Finnen.
Ja? Ich dachte, ja. Dänemark wäre Platz 1 gewesen.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Dass, okay. Ja, genau. Nun, es ist auch gut zu wissen, dass die Sauna tatsächlich super ist. Wir hatten es ja auch kurz mal in der Kältefolge angeschnitten, wo wir nicht so ganz sicher waren. Was ist jetzt mit Sauna? Weil man ja kalt baden ohne einen vorherigen Saunagang machen muss, aber man auch so eine Schockerfahrung hat, das irgendwie ein bisschen verglichen. Jetzt wissen wir, super, geht in die Sauna, bestimmt auch vorher schon richtig gut, wenn es einem Spaß macht und so weiter. Sehr gut. Können wir denn noch, jetzt haben wir richtig, richtig viel Input gerade erzeugt, können wir da mal noch so einen Schlussstrich drunter ziehen, dass man sagt, so als Fazit, pass auf, insgesamt ist es das, die griffigen 5 Formeln oder sowas, was man im Alter ändern sollte.
Okay. Eiweiß.
Eiweiß.
Eiweiß essen.
Ja.
Aktiv sein in Hinsicht auf, das teile ich jetzt in 2 quasi, in Hinsicht auf bewegen.
Mhm.
Ja. Was ein bisschen, also es muss regelmäßig und dauerhaft sein, aber wenn man eine Empfehlung geben darf, Kraft, Mobilität und koordinativ erhaltend, neue Sachen lernen und mit Leuten in Kontakt sein und da mit einem gesunden Menschenverstand alt werden und nicht nur älter. Dass quasi wirklich diese Sachen sich etwas verändern. Meine sportliche Aktivität sieht halt anders aus als in jungen Jahren, aber sie sollte da sein. Und ich darf mich auch im Alter belasten. Und belasten heißt in dem Fall, so wie das halt noch möglich ist.
Und in die Sauna gehen.
Und in die Sauna gehen, genau.
Wenn man möchte. Ja, super. Okay. Das beschließt, würde ich auch sagen, so ein bisschen das Thema. Es war wirklich, wirklich viel Information. Ich glaube auch ein bisschen wiederholt, weil wir natürlich im Speziellen auch bei der Ernährung sehr viel nochmal aufgehoben haben, was auch jetzt schon relevant ist, nur dann halt jetzt ein bisschen abgeändert fürs Alter. Ich würde mal anfangen, das noch einmal in alter Tradition kurz zusammenzufassen.
Hat und meine dann Zusammenfassung jetzt nicht gereicht?
Am Ende des Tages doch. Aber ich würde vielleicht noch ein paar kleine Details dazu packen. Und zwar haben wir gesagt, die Veränderungen im Alter sind einfach da. Sie kommen wahrscheinlich aus evolutionären Bedingungen, die wir einfach ein bisschen so hinnehmen müssen, wie sie sind. Und das bedeutet halt, dass so Entzündungen zunehmen, dass man sich weniger schnell regeneriert, Wachstumshormone nehmen ab. Wir haben so einen altersbedingten Muskelschwund, die sogenannte Sarkopenie. Wir haben eine abnehmende Knochendichte, ein langsameres Entgiften. Und ja, die Gefäße werden so ein bisschen starrer ungefähr. Also die Dinge funktionieren nicht mehr so gut. Ne? Das funktioniert von innen nach außen, von oben nach unten im ganzen Körper alles eben nicht mehr so wie man das aus jungen Jahren kennt. Was bedeutet, dass wir gesagt haben, gut, wir nehmen einfach eine Altersgrenze ab 60 an. Es geht im Prinzip schon vorher los, ab ungefähr 30, wo man so die 25, 30, wo man so eine Spitze der Leistungsfähigkeit hat.
Das hat man oft im Leistungssport auch, ne? Dass dann ab so 30 scheiden dann die meisten irgendwann so aus.
Ja, und dann geht das halt immer weiter bergab. So 40, 50 gibt es dann schon erste messbare Veränderungen, so graue Haare gibt es auch, oder einfach Dinge, die man sieht, aber auch messbar im Sinne von Stoffwechsel ist ein bisschen langsamer oder anders. Und ab 60 haben wir jetzt gesagt, okay, kognitive Leistungen nehmen dann doch ganz schön, also haben schon abgenommen bis dahin und auch die Regeneration ist merklich geringer. Und oder deswegen
langsamer.
Ja, okay, merklich langsamer. Und dadurch muss man halt so ein paar Sachen ändern. Klinisch ist man dann zwar noch nicht alt, ne, aber Trotzdem gibt es schon mehrere Anfordernisse. So, wir haben gesagt, in der Ernährung, im Prinzip kann man sich genauso von der Vielfalt her ernähren, wie man das auch schon vorher vielfältig, grün, gesund, die paar Dinge, die wir in Ernährungsfolgen gesagt haben, kann man weiter machen. Man sollte halt mehr Eiweiß futtern, mehr Salz, weniger Alkohol, mehr Wasser und Tee, weil man eventuell weniger Durst hatte, so als man nicht so merkt. Weniger Fructose, aber viel Gemüse, so wie sonst auch. Calcium und Vitamin D für die Knochen und Antioxidantien rein. Pfeifen und sich am besten die langkettigen, ungesättigten Fettsäuren, die Omega-3s, aus Fisch holen, weil Fisch im Gegensatz zu pflanzlichen Fetten EPA und DHA halt besonders da hat, was besonders gut ist fürs Gehirn und für die Entzündungsbekämpfung sozusagen.
Übrigens keine Alternative, sondern man braucht die beide, die Spektren, auch die pflanzlichen Fette sozusagen, aber man sollte die nicht vergessen, die maritim.
Ja.
Genau.
In der Bewegung her geht es eigentlich darum, aktiv bleiben. Man könnte generell einfach, so wie du es auch gemacht hast, sagen, aktiv bleiben. In der Bewegung, in dem, was man neu lernt, also kognitiv, in der sozialen Interaktion. Neue Dinge sind gut. Alles, was irgendwie das Level erhält, das man hat, ist super. Wir haben gesagt, auch nach einfach offiziellen Vorgaben, 150 Minuten pro Woche moderate Bewegung ist das, was vorgeschlagen wird. Wenn es 300 sind, kann man sogar noch ein paar gute Dinge abgreifen. Mhm. Aber am Ende ist das so ungefähr der Daumenmaß. Man kann das schön verbinden, zum Beispiel mit den Enkeln spielen, ist meistens sehr aktiv und mit Bewegung verbunden, ist auch gleichzeitig eine soziale Interaktion. Vielleicht lernt man sogar was Neues von den Kindern oder muss die Zeichentrickfiguren, die jetzt gerade in sind, alle auswendig lernen oder irgendwie sowas. Ne? Also da gibt es Synergieeffekte zwischen den einzelnen Dingen und wenn es einem Spaß macht und wenn man da die Zeit, die man im Alter vielleicht mehr hat, weil man bereits in Rente ist oder aus anderen Gründen eben sich mehr Zeit zur Verfügung hat, dann kann man das gerne da drin machen. Lernt Sprachen, lernt Zeichnen, lernt alles, was ihr noch lernen wollt. Es ist definitiv nicht zu spät, sondern vielleicht sogar genau richtig. Bezüglich der Erholung haben wir gesagt, Schlaf wird kürzer, vielleicht sogar biphasisch, also Mittagsschlaf und Abendschlaf. Dafür bitte die Zeit nehmen. Die Zeit auch für die Erholung einplanen. Und regelmäßig saunieren war das Ding. Ja, zweimal pro Woche gibt es messbare Effekte, die da super sind. Wer da Lust drauf hat, kann auch das bestimmt mit sozialen Interaktionen oder mit anderen Sachen, die man gerne tut, verbinden. Zum Beispiel Kaltbaden. Richtig. Das ist im Prinzip so, was im Alter auf uns alle ein bisschen wartet. Ein paar von den Dingen werden wir sicherlich dann umsetzen können.
Ein bisschen kann man sich auch drauf freuen, oder?
Ein bisschen kann man sich drauf freuen. Ein paar
Sachen klangen eigentlich ganz cool. Wenn man
vor allen Dingen mehr Zeit haben.
Ja, genau. Da habe ich auch dran gedacht.
Definitiv. Ja, es ist definitiv nicht so schlimm, wenn man glaube ich, sowieso schon ein relativ aktives Leben geführt hat oder man übers Leben herausgefunden hat, was man gerne möchte und das dann im Alter noch vertieft oder vielleicht ein bisschen erweitert. Da gibt es da definitiv schöne Möglichkeiten für sich, das Alter aktiv und im gesundheitlich ganzheitlichen Sinne positiv zu führen.
Wenn man akzeptiert, dass es halt anders wird als früher die Aktivität. Ne?
Richtig.
Habe ich jetzt ja so oft gesagt.
Ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ist das Thema ziemlich ausführlich besprochen. Vielen Dank, dass ihr bis hier mit uns dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr diese Folge gerne weiter verschicken, empfehlen wollt, dann wäre das vielleicht genau eine Folge, die ihr auch euren Eltern, euren Großeltern oder irgendwem weiterempfehlen könnt, weil, ja, weil es hier halt im Prinzip genau darum geht, wie man das Alter gestaltet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch etwas mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
Bis ins hohe Alter uns hört.
Genau, bis ins hohe Alter, nach 20 Jahren Podcast oder mehr, bis man irgendwann in der Rente ist. Aber
da können wir jeden Tag einen Podcast aufnehmen, Stefan.
Oh, das ist eine gute Idee. Reden ist ja auch so förderlich,
ja, genau,
für die Kognition. Genau. Falls ihr noch Themenvorschläge für die nächsten 25 Jahre für uns habt, dann gerne her damit. Ihr erreicht uns von -gesundem-interesse@gmx.de oder ihr erreicht Max unter Equilitestik auf Instagram, ein bisschen auch auf Facebook. Und ja, lasst uns Likes da, lasst uns Kommentare da, wenn ihr Feedback habt, was wir gerne einbauen sollen, was wir besser machen können, was wir schlechter machen können, dann schreibt uns das gerne. Wir sind da sehr offen für euren Input. In diesem Sinne nun wirklich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.